Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 6. Folge unserer Podcast-Reihe, die die TLM anlässlich des 30. Geburtstages auflegt. In lockerer Streuung wollen wir in den nächsten Monaten viele aktuelle Medienthemen anreißen und mit Expertinnen und Experten darüber diskutieren. Heute habe ich das Vergnügen, mit Thomas Fuchs über Google, Facebook und die Intermediärsregulierung zu sprechen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Thomas Fuchs, Jahrgang 1965, ist Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Er ist seit 2014 Koordinator des Fachausschusses Netze, Technik und Konvergenz für die Medienanstalten. Seit 2020 ist er Themenbeauftragter Intermediäre der Direktorenkonferenz. Herr Fuchs, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Wir wollen heute reden über Facebook, Google und Co. Wie regulieren Landesmedienanstalten die Aktivitäten der Intermediäre? Sie sind Vorsitzender dieses Fachausschusses 2, der sich mit Netzen, Technik und Konvergenz beschäftigt. Herr Fuchs, wo sind denn da die Medien drin?
Na, die Medien sind, wenn Sie so wollen, überall drin. Denn um ein Medium zu konsumieren als Bürgerin oder Bürger, muss es ja zu mir kommen. Und das tut es zum Beispiel eben durch Netze oder durch Technik. Also das Fernsehprogramm kommt durch das Kabelnetz, das Radio kommt durch UKW-Technik und ganz viele Inhalte kommen eben zunehmend über das Internet zu Ihnen. Und deswegen sind die Netze und die Technik, die das Medium zum Bürger bringen, eine ganz wichtige Sache.
Also quasi so die Vermittler dessen, was wir da nutzen wollen.
Quasi die Vermittler, genau.
Aha. Also Google, Facebook, Twitter, gut, die kennt man alle. Sind das Intermediäre oder was habe ich mir darunter vorzustellen? Oder gibt es noch andere?
Genau, also der Begriff Intermediär, der ist ja ein bisschen seltsam und auch eigentlich ein sehr akademischer Begriff, wenn man so will. Und er meint eben Intermediär, also da steht jemand zwischen uns, zwischen dem Medium und mir selber als Nutzer. Deswegen ist es eben nicht selber ein Medium, Google oder Facebook, sondern Inhalte anderer werden durch diese an mich quasi vermittelt. Und Sie haben Facebook und Google genannt, das sind sicherlich die bekanntesten als Suchmaschinen und soziales Netzwerk. Auch TikTok ist aber ein Intermediär, YouTube ist ein Intermediär, dann für Videoangebote. Twitter wird immer mehr zu einem Intermediär. Wir machen heute hier einen Podcast, den kann man über Spotify abhören. Also ist dann Spotify der Intermediär zwischen der TLM und der Hörerin oder dem Hörer. Also insofern, die Intermediäre sind zahlreich.
Jetzt haben Sie ja ganz unterschiedliche Anbieter aufgeführt und erwähnt. Die haben ja eigentlich auch unterschiedliche Funktionen. Also wenn ich das so richtig sehe, sind die einen ja so Sammler und die anderen sind Anbieter eigener Inhalte. Und alle haben ja irgendwie Inhalte tatsächlich, die sie vermitteln wollen. Kann man das überhaupt in einem regeln? Ist das nicht sehr unterschiedlich alles? Oder warum muss man das regeln, wenn sie doch nur vermitteln?
Genau, also vielleicht erstmal, warum muss man es überhaupt regulieren? Hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht? Und das Interessante ist, dass wir eben merken, dass die Menschen in Deutschland, aber eigentlich auf der ganzen Welt, immer mehr ihre Medien über diese Intermediäre konsumieren. Das heißt, ich gehe nicht mehr nur zum Zeitungskiosk und kaufe mir eine Zeitung, sondern die Frage, ob ich insbesondere einen journalistischen Inhalt lese, hängt davon ab, ob ich ihn im Internet finde. Und deswegen ist die Frage der Auffindbarkeit von Inhalten auf diesen Intermediären, wenn Sie so wollen, auch demokratierelevant, weil die Frage, wie sich die Bevölkerung informiert, ganz stark davon abhängt, wie diese Intermediäre organisiert sind. Also wenn Sie davon ausgehen, dass ein Bürger sich sehr stark über Facebook informiert und auch über Facebook nicht nur Kontakte zu Freunden hat, sondern auch sein Zeitungswissen, sein politisches Wissen über Facebook aufnimmt, dann ist die Fragestellung, wie funktioniert der Facebook-Newsfeed, wie funktionieren die Algorithmen von Facebook, hochrelevant, weil darüber sich auch die politische Informiertheit dieses Nutzers steuert. Und das war, glaube ich, der Grundgedanke des Gesetzgebers zu sagen, wir müssen uns etwas genauer angucken, wie diese Medienintermediäre funktionieren, weil sie eben für die Informiertheit der Bevölkerung und damit für unsere Demokratie immer relevanter werden. Und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, bei den Jugendlichen sind sie nicht nur relevantär, sondern 100% relevant. Wir haben jetzt eine Studie in Hamburg gemacht, über die Nachrichtennutzung von 14- bis 19-Jährigen. Und das Ergebnis war, die Rezeption von Inhalten bei 14- bis 19-Jährigen läuft zu 100% über Intermediäre. Also die würden noch nicht mal auf die Spiegel-Online-Seite gehen, sondern einen Spiegelartikel nur vermittelt über ein soziales Netzwerk oder über eine Suchmaschine wahrnehmen. Und insofern ist dieses Thema der Auffindbarkeit in diesen Netzen von ganz relevanter Bedeutung.
Können Sie das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Was regeln wir denn da? Oder was muss denn reguliert werden? Was sind denn die Kernpunkte, an die sich Intermediäre halten müssen?
Also die Grundidee des Gesetzes, und die ist, glaube ich, auch richtig und wird auch weltweit immer stärker so gesehen, ist, wir wollen besser darüber informiert sein, wie diese Algorithmen, die letztlich ja die Auswahl betreiben, funktionieren. Und deswegen ist das Wichtigste des Medienstaatsvertrags ein sogenanntes Transparenzgebot. Also jeder Medienintermediär soll in leicht verständlicher Sprache und leicht auffindbar dem Nutzer erklären, wie er funktioniert und nach welchen Kriterien er Inhalte listet. Ein paar Sachen kennen wir, können Sachen sein wie der Standort meiner Suche kann von großer Bedeutung sein, bei Netzwerken ist von großer Bedeutung, was lesen meine Freundinnen oder Freunde. Es gibt gewisse Relevanzkriterien, also gibt es so Ranking-Kriterien, die man auch schon so kennt, die man auch irgendwo, wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, durchaus auch von den Unternehmen schon erfährt. Und die Idee des Gesetzgebers ist, du Google, du Facebook oder du TikTok, du musst deinem Nutzer besser erklären, warum er das sieht, was er gerade sieht und nach welchen Kriterien das zustande kommt. Das ist das Transparenzgebot. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, das nennt sich Diskriminierungsverbot. Da wird es dann ein bisschen komplizierter. Da meint der Gesetzgeber, dass der Medienintermediär nicht Inhalte schlechter behandeln darf als andere, abweichend von diesen Kriterien, die er transparent gemacht hat. Also wenn Google beispielsweise sagt, für mich ist das Wichtigste bei einem Suchergebnis der Ort, wo der Nutzer sucht, also Lokalität, persönliche Nutzerhistorie und solche Geschichten, dann müssen aber eben auch alle Inhalte nach diesen Kriterien gelistet werden und es darf nicht irgendjemand bei Google, weil wir bei dem Beispiel sind, zum Beispiel sagen, aber bei der Bild-Zeitung machen wir jetzt eine Ausnahme und deren Suchergebnisse kommen immer nach vorne, weil wir die halt einfach toll finden. Und diese sozusagen willkürliche Diskriminierung, die von den algorithmischen Kriterien abweicht, die ist, wenn man so will, verboten.
Das ist tatsächlich ganz schön kompliziert.
Das ist, genau.
Bei dem Transparenzgebot, wie Sie das eben beschrieben haben, da kam mir so der Beipackzettel in den Sinn. Ja? Sie nehmen eine Aspirin und lesen auch nicht 27 Seiten, was die Nebenwirkungen sein könnten. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, es könnte auch die Paracetamol sein. Wo findet man denn das? Müssen die das auf ihren Seiten veröffentlichen? Gibt es da, oder reicht das, wenn nachgefragt wird und die können dann hochhalten, hier haben wir Regeln?
Also man muss sagen, es gibt ja ganz viel. Also die Unternehmen haben ja auch ein Interesse dran, gerade auch gegenüber ihren Werbekunden transparent zu machen, wie sie eigentlich funktionieren. Deswegen sind eigentlich ganz viele Inhalte vorhanden, aber sie sind momentan, sagen wir mal, für Spezialisten versteckt auf Spezialseiten für, wie gesagt, Marketingunternehmen und ähnliches. Es gibt ein bisschen was schon bei Facebook. Wenn Sie dann so ein Ergebnis haben, dann können Sie anklicken und dann gibt es so eine Seite, die heißt, warum kriege ich dieses Ergebnis? Und dann erklärt einem Facebook, warum man jetzt gerade diesen Artikel liest. Das ist schon ganz ordentlich gemacht. TikTok ist auch relativ gut. Aber Sie haben völlig recht. Das hängt sehr vom Unternehmen ab und es ist nicht sehr systematisch. Und es ist teilweise eben auch sehr kompliziert erklärt. Und die Idee des Gesetzgebers ist, und die wollen wir jetzt gemeinsam mit den Unternehmen umsetzen, dass es eben leicht verständlich ist, leicht auffindbar ist, mit nur zwei Klicks, egal von wo ich bin, entfernt eine Erklärung zu finden ist, die eben auch jeder versteht. Aber das sind wir, würde ich sagen, am Anfang eines langen Weges, den wir jetzt zusammen mit den Unternehmen gehen. Aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, weil eigentlich haben die ja ein gleiches Interesse, nämlich, dass die Nutzer verstehen, was sie nutzen.
Naja, das Hauptinteresse wird sein, möglichst viele Nutzer zu haben. Und da gehört das sicherlich dazu, dass zumindest der eine oder andere, der ein bisschen kritischer ist, auch hinterfragen kann, was da passiert. Beim Diskriminierungsgebot oder Verbot, Entschuldigung, Diskriminierungsgebot wäre auch lustig.
Ja.
Beim Diskriminierungsverbot hatte ich ja eben kurz die Befürchtung, dass wir jetzt alle als studierte Mathematiker noch an die Sache gehen müssen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssen wir nicht wissen, wie die Algorithmen funktionieren. Wir müssen nur die Anbieter dazu zwingen, uns zu erklären, wie die Regeln im Ergebnis aussehen, oder? Also was hinten rauskommt, nicht wie es vorne erstmal gemischt wird.
Genau, es ist ja, in der Tat muss man, glaube ich, trennen zwischen dem, was ist da alles und dem, wie wird es präsentiert. Und das Gesetz geht eigentlich sehr auf die sogenannte Selektion und Präsentation von Inhalten. Also wie kommt das Ergebnis zustande, was ich als Nutzer sehe? Das ist ja auch das in Wahrheit Relevante. Und bei diesen Suchergebnissen oder bei anderen Intermediären, bei den Newsfeed-Ergebnissen, soll eben nicht diskriminiert werden. Das ist schon eine etwas komplizierte Regelung, die es ehrlich gesagt auch weltweit nirgends sonst so gibt. Insofern ist das schon nicht uninteressant. Und ich glaube wirklich, die Idee dahinter ist zu sagen, wir wollen nicht, dass Mark Zuckerberg in den USA, weil er ARD und ZDF doof findet, irgendwie die Ergebnisse so verändert, dass die nie mehr auftauchen. Das ist, glaube ich, sehr platt eigentlich die Angst dahinter, dass es eine willkürliche Entscheidung gibt, wo ein Unternehmen Inhalte schlechter behandelt, als es das eigentlich nach den transparent gemachten algorithmischen Logiken sein sollte. Das ist, glaube ich, der tiefere Sinn. Und insofern haben Sie recht, muss man eigentlich nicht Informatiker sein. Aber wir müssen natürlich schon ein bisschen verstehen, wie die algorithmischen Selektionskriterien funktionieren, um erkennen zu können, dass dieses Ergebnis mit denen wahrscheinlich nicht zusammenpasst.
Und wie finden wir so eine Manipulation tatsächlich raus? Wie machen wir das? Also die Kollegen sind ja schon dabei und prüfen ganz intensiv. Ja. Aber beschreiben Sie das mal ein bisschen für den Zuhörer, die Zuhörerin. Wie geht sowas?
Ja, das ist in der Tat auch etwas, dem wir uns nähern. Und wo man auch Unterstützung durch Informatiker und Hochschulen braucht. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Google-Schlagzeilenuntersuchung gemacht. Da haben zwei Universitäten über einen Zeitraum von mehreren Wochen hinweg über 1 Million Suchergebnisse verglichen. Also wir haben uns, sagen wir mal, 1000 Begriffe überlegt, von Angela Merkel bis zu Länderbegriffen oder politischen Begriffen, haben die immer wieder abgefragt, mehrfach am Tag an verschiedenen Orten, und haben geguckt, was für Nachrichtenschlagzeilen sortiert Google dann für uns. Und das ist wahnsinnig viel Daten, also wie gesagt, über 1 Million Suchergebnisse. Und da kann man dann ganz gut sehen, wie verteilt sich das eigentlich, auf welche Medien verteilt sich das, auf welche Zeitungen, welche TV-Inhalte. Und daraus kann man so ein bisschen schon mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie ist eigentlich, wenn Sie so wollen, die Normalverteilung eines Suchalgorithmuses unter gewissen Kriterien. Und damit fangen wir jetzt mal an und das entwickeln wir jetzt Stück für Stück weiter.
Das heißt, wenn Sie dann so eine Grundgesamtheit und so eine Basis haben, wie wohl die Normalverteilung ist, da kann man dann Abweichungen erkennen. Und das sind dann mögliche Fehlverhalten.
Das könnte ein Hinweis dafür sein, dass das hier was nicht stimmt, so dass es Fehlverhalten eintrifft. Ich glaube auch, man muss natürlich sehr aufpassen mit direkten Kausalitäten, aber man hätte sozusagen ein Indiz und dann könnte man jetzt sehr platt zu dem Unternehmen gehen und sagen, uns ist da was aufgefallen, kannst du uns das mal erklären?
Genau, Sie haben Mark Zuckerberg vorhin schon erwähnt. Ja. Sie gehen jetzt, Ihnen fällt was auf und jetzt schreiben Sie einen Brief aus Norderstedt. Ja. Dort sitzt die Medienanstalt Hamburg, Schleswig-Holstein, und wie wahrscheinlich ist denn das, dass Herr Zuckerberg diesen Brief, diesen Bescheid dann im Endergebnis auch beachtet?
Ja, Sie haben gerade sehr schön zwischen Brief und Bescheid differenziert und ich glaube, der Unterschied ist in der Tat maßgeblich. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er den Brief auf seinem Schreibtisch, wenn er noch einen hat, liegen lässt, ist relativ hoch. Aber beim Bescheid wird es halt schon anders. Also alle Unternehmen, gerade amerikanische, wollen ja compliant sein, also sich an Rechtsnormen halten. Und ein richtiger Verwaltungsakt einer deutschen Behörde, der auch theoretisch mit Zwangsgeld versehen werden kann, das wird schon ernster genommen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben jetzt Verfahren gegen Twitter gehabt, weil auch Twitter pornografische Profile frei aufrufbar waren. Da haben wir auch erstmal einen Brief hingeschrieben, auf den bekamen wir keine Antwort. Dann haben wir einen Brief sozusagen förmlich zugestellt. Dann gab es so ein bisschen Reaktion und dann gab es einen richtigen Verwaltungsakt mit einer Untersagungsverfügung. Du, Twitter, amerikanisches Unternehmen, sitzt in Irland für Europa, darfst diesen Inhalt in Deutschland nicht mehr zeigen. Und dann haben sie den gelöscht. Oder gesperrt, genau gesagt. Also ich würde sagen, ein Verwaltungsakt einer deutschen Behörde, ob sie nun in Norderstedt oder Erfurt sitzt, der wird dann schon ernst genommen.
Das ist beruhigend zu hören. Ja. Aber es klingt trotz allem nach einem gar nicht so unkomplizierten Verfahren.
Das stimmt.
Und im Medienstaatsvertrag steht doch auch drin, dass jetzt alle diese Intermediäre Briefkästen in Deutschland haben müssen, sage ich mal untechnisch. Haben Sie die schon?
Das ist ehrlich gesagt die lustigste und auch wichtigste Regelung für uns. Es gibt nämlich den sogenannten Zustellungsbevollmächtigten, weil wir früher immer das Problem hatten, dass Herr Zuckerberg gesagt hat, irgendwie, ich bin gar kein deutsches Unternehmen, ich sitze in Amerika und eine deutsche Behörde interessiert mich gar nicht. Und deswegen hat zu Recht der deutsche Gesetzgeber gesagt, nein, wenn ihr auf dem deutschen Markt aktiv seid und für den deutschen Markt was anbietet, und das tun die Unternehmen ja fraglos, dann müsst ihr auch hier erreichbar sein. Und das ist der Zustellungsbevollmächtigte. Und das haben wir jetzt in der Tat überprüft. Und alle Medienintermediäre, die unter diesen Staatsvertrag fallen, haben einen Zustellungsbevollmächtigten benannt.
Das heißt ja, dass Gesetzgebung wirkt.
Gesetzgebung wirkt, ja. Also wir haben auch, mussten ein paar anschreiben und ein paar haben gesagt, wieso, wir sehen das doch gar nicht. Und haben wir denen erklärt, dass sie es doch sind. Also so Stück für Stück wird das jetzt ernster genommen. Es ist ja noch ein sehr junges Gesetz. Also es ist jetzt seit einem halben Jahr in Kraft. Und ein paar größere Unternehmen muss man noch davon überzeugen, dass es das jetzt wirklich gibt. Aber langsam kommt es an.
Aber wenn man so vor sich sieht, was alles schon passiert ist in dem halben Jahr, ist es ja wirklich eine Materie, die regelungsbedürftig war und bei der es auch große Bereitschaft gibt, Veränderungen mit anzunehmen und auch mitzumachen. Wir hatten schon einen großen Fall, der auch durch die Medien gegangen ist, der das Bundesgesundheitsministerium betroffen hat, das gleich mal versucht hat, die neuen Regelungen für sich einzusetzen. Wollen Sie den Fall mal schildern?
Ja, das mache ich gerne, weil der ja auch politisch durchaus interessant ist. Also im November letzten Jahres gab es eine Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn mit dem Google-Chef von Deutschland, Philipp Justus, und dann hat Herr Spahn gesagt, ab jetzt kann man Gesundheitsinformationen meines Ministeriums bei Google an einer besonderen Stelle sehen. Dazu muss man wissen, dass das Gesundheitsministerium eine Firma beauftragt hat, ein Gesundheitsportal zu entwickeln. Das nennt sich dann auch Nationales Gesundheitsportal. Und unter gesund.bund.de kriegt man dann zu ganz vielen Krankheiten, ich glaube es sind 500 Suchbegriffe, Informationen, die sozusagen wissenschaftlich fundiert sind und, wenn Sie so wollen, von der Bundesregierung testiert. Also Migräne, Bauchweh, Rückenschmerzen, alles, was es so gibt. Und dann sagt einem dieses Portal und damit mittelbar der Staat, was man bei welchen Symptomen tun sollte. Das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes und sozusagen seriöse Gesundheitsinformationen sind ja auch ein hohes Gut. Und ich glaube, dann haben die aber festgestellt, wenn man so ein Portal irgendwo hat, das heißt noch nicht, dass die Menschen das kennen. Und dachte, dass es vielleicht eine gute Idee ist, wenn eine Suchmaschine dieses Portal noch besonders nach vorne schiebt. Und dann hatte Google eine Idee, dass sie, es gibt sogenannte Knowledge Panels, also wenn Sie auf Ihrem Computer die Google-Seite aufschlagen, da gibt es rechts so eine Rubrik, wo die Sachen schon mal erklärt werden, die so ein bisschen neben den Suchergebnissen stehen. Das sind oft Wikipedia-Einträge und ähnliches. Und diese Informationen des Gesundheitsportals waren ab dann bei Google, wenn ich Rheuma eingegeben habe, tauchten die immer auf der rechten Seite blau unterlegt prioritär auf. Das heißt, Google priorisierte die staatlichen Gesundheitsinformationen, um sie sozusagen leichter auffindbar zu machen. Und das ist, genau.
Da kann man ja erstmal fragen, ist das nicht in Ordnung?
Genau, da kann man mit guten, sehr guten Argumenten sagen, ist das nicht super? Wollen wir doch alle, dass da keine Verschwörungstheorien rumlaufen, dass sich nicht die Impfgegner irgendwie breit machen. Ist doch super, wenn diese Informationen so auffindbar sind, was es irgendwie ja auch ein Stück weit ist. Und auf der anderen Seite könnte man so ein leichtes Bauchgrummeln kriegen und sagen, ist da nicht irgendwie was komisch dran, wenn der Suchmaschinenmonopolist und ein staatliches Informationsportal so zusammengehen, dass bei eigentlich allgemein zugänglichen Informationen zu Gesundheitsbegriffen diese Informationsquelle so stark bevorzugt wird. Und deswegen haben wir geprüft, ob hier eine Diskriminierung vorliegt, weil Google ein Angebot willkürlich, abweichend von den Suchalgorithmen, nach vorne stellt und damit andere Inhalte, das ist wichtig, andere Inhalte diskriminiert. Eben zum Beispiel Angebote der Apothekenrundschau oder des NetDoctors oder von wissenschaftlichen Einrichtungen. Das war der Startpunkt eines Verfahrens.
Dieses Verfahren ist weitergegangen. Wenn man jetzt Rheuma eingibt, wo findet man, wie sagten Sie, gesund.bund.de? Findet man das dort noch oder muss man jetzt aufs Gesundheitsministerium gehen? Was ist die Folge von so einer Intervention?
Genau, also wir haben erstmal das Verfahren angestoßen. Dann muss man sagen, es gab parallel auch ein kartellrechtliches Verfahren, weil die Zeitungsverlage, die mit Gesundheitsinformationen Geld verdienen, vom Kartellgericht geklagt haben und gesagt haben, diese Zusammenarbeit von Staat und Suchmaschinenmonopol ist kartellrechtswidrig. Und haben mit dieser Klage Recht bekommen in erster Instanz. Parallel gab es unser medienrechtliches Verfahren und als Ergebnis dessen haben dann Google und das Ministerium entschieden, diese Kooperation einzustellen, sodass seit März, glaube ich, die Angebote von gesund.bund.de zwar noch im Netz sind, aber wenn ich Rheuma eingebe, eben nicht mehr automatisch als erste angezeigt werden. So, jetzt kann man natürlich sagen, ist das jetzt was Tolles, dass diese schönen Angebote jetzt für den Bürger nicht mehr so leicht aufzufinden sind? Aber ich glaube, es ist trotzdem, dass es wichtig ist, weil es gezeigt hat, es geht einfach nicht, dass jemand sagt, dieses Angebot finde ich so super, das setze ich jetzt als Nummer eins, weil ich es kann. Weil ich das irgendwie lustig finde und weil ich irgendwie der Jens Spahn ein guter Typ ist. Sondern wenn ein Unternehmen bestimmte Regeln hat, nachdem Inhalte auffindbar sind, dann muss es sich eben an diese selbstgesetzten Regeln halten und kann sie auch nicht mit einem guten Grund einfach nach vorne schieben. Und das ist, glaube ich, das Exemplarische an diesem Fall.
Weil ich es kann, ist ja ein gern genommener Grundsatz ab einer bestimmten Größe, ja. Ganz egal, in welchem Bereich wir da uns bewegen. Wenn wir jetzt das nochmal so in die Zukunft spiegeln, was da passiert ist mit gesundbund.de. Wir haben jetzt Sommer. Wenn jetzt Wahlkampf ist auf verschiedensten Ebenen, ist dann nicht auch damit zu rechnen, dass statt gesund.bund.de demnächst demokratie.irgendwas.de da steht und dahinter steckt eine politische Richtung, eine Partei, eine wer auch immer und versucht uns in bestimmte Richtungen zu bringen? Ist das genauso einfach zu finden dann oder was müssen wir befürchten?
Also erstmal ist die Frage, glaube ich, sehr wichtig, weil wir eingangs ja gesagt haben, Medienintermediäre werden immer wichtig für die Information der Bevölkerung, ganz allgemein. Und das gilt für Wahlen natürlich im besonderen Maße. Also wenn ich mich politisch über Facebook informiere, dann tue ich das in Wahlen erst recht. Und deswegen ist die Frage der Desinformationsstrukturen oder Potenziale auf solchen sozialen Netzwerken wahnsinnig wichtig. Und es ist schwierig, weil ja auch die Parteien, die wir kennen, auf sozialen Medien aktiv sind. Also es gibt ja, wenn Sie so wollen, legitime politische Werbung von Parteien in sozialen Medien. Aber dann gibt es, da fängt es dann schon an, zum Beispiel politisches Influencing, also prominente Influencer, Personen sagen was für eine Partei günstig ist und machen aber vielleicht gar nicht Transparenz, dass sie für diese Aussage Geld bekommen haben, dass sie eigentlich sozusagen nicht nur ihre Meinung sagen, sondern politische Werbung vertreiben. Und deswegen ist es ganz wichtig und auch vorgeschrieben, dass politische Werbung als solche gekennzeichnet wird, also dass der Nutzer weiß, das, was ich jetzt gerade höre, das sagt der Musiker nicht, weil er Herrn Laschet so wahnsinnig toll findet, sondern das sagt er, weil er von der Partei dafür 5.000 Euro bekommen hat, um ein beliebiges Beispiel zu nehmen. Also Kennzeichnung ist ganz wichtig und das große andere Thema ist, was mache ich eigentlich mit Desinformationskampagnen, Fake-Profilen, gar vom Ausland gesteuerten Inhalten, wo man gar nicht mehr genau weiß, wo kommen die eigentlich her. Da muss man ehrlich sagen, da haben wir wenig Einfluss drauf, außer dass man eben die Netzwerke oder die Intermediäre anhält, da besonders drauf zu achten. Und mein Eindruck ist, dass jedenfalls Facebook, bei denen das ja sehr stark vorkommt, sich da auch sehr bemüht. Also es gibt große Berichte von denen, was sie alles tun, um Desinformationskampagnen gerade aus dem Ausland kenntlich zu machen, also stark über Kennzeichnung gehen, auch gewisse Inhalte sozusagen nicht lesbar machen. Also es gibt, glaube ich, Aktivitäten, um die Intermediäre sauber von Desinformation zu halten, aber das wird nicht ganz gelingen können. Umso wichtiger, ich bin ja hier in Thüringen, Medienkompetenz, umso wichtiger, dass die Nutzerinnen und Nutzer in der Lage sind, zu erkennen oder zumindest zu vermuten, dass der Inhalt, den sie jetzt gerade lesen, so wohl doch nicht stimmen kann.
Oder zumindest gesteuert ist.
Oder zumindest gesteuert ist oder manipuliert ist,
ja. Genau. Ja, da haben Sie recht. Da müssen wir also alle die Augen offen halten, ja. Und sowohl auf der Anbieterseite dafür sorgen, dass die Dinge ordentlich sind, als auch auf der Nutzerseite dafür sorgen, dass man versteht, was vor einem liegt oder was man so vorgesetzt bekommt.
Dass man nicht alles glaubt, was im Internet steht. Ja.
Wohl wahr, ja, ja. Regulierung ist ja auch so ein dynamischer Prozess. Ja. Jetzt ist der Medienstaatsvertrag erst ein halbes Jahr alt. Unsere Satzungen dazu sind auch noch relativ frisch. Aber es sind ja schon so die ersten Erfahrungen gesammelt und Sie haben von diesen ersten Verfahren auch berichtet. Was fehlt denn noch so für eine gelingende Regulierung aus Ihrer Sicht? Würden Sie gerne noch mal nachbessern lassen? Müssen wir vielleicht auf europäischer Ebene die Kollegen in Frankreich, Italien, England, auch wenn England jetzt ja gar nicht mehr so richtig EU ist, bitten, da am gleichen Strang mitzuziehen, oder funktioniert das schon ganz gut?
Also das deutsche Recht würde ich jetzt erstmal gerne anwenden und ein bisschen ausprobieren, bevor ich nachbessere. Europaweit gibt es ja eine Überlegung, einen sogenannten Digital Services Act, der ganz ähnliche Überlegungen auf einer europäischen Ebene versucht voranzubringen. Das ist sicher richtig, dass man solche Fragestellungen, gerade auch der Transparenz, europaweit regelt. Was für uns, glaube ich, am wichtigsten wäre, wäre mehr Zugang zu Daten zu haben. Interessanterweise auch ein Aspekt der europäischen Gesetzesvorhaben. Also ich habe ja dieses eine Beispiel geschildert mit der Google-Schlagzeilenstudie, und ein großes Problem eigentlich gerade auch der Forschenden ist, dass sie eben zwar so ein bisschen nachvollziehen können, wie kommen Ergebnisse zustande, aber in die eigentlichen algorithmischen Abläufe der Unternehmen nicht reinkommen, also keinen Datenzugang durch die Unternehmen bekommen. Und eine Idee auch des europäischen Gesetzgebers ist zu sagen, es muss ein Recht geben, für Forschungseinrichtungen Zugang zu den Daten zu kriegen, damit wir alle besser verstehen, wie das funktioniert. Also der Facebook-Algorithmus, diese Mischung aus Computertechnologie und sozialer Interaktion, das sind ja so komplexe Mechanismen, dass da, glaube ich, sehr kluge Menschen mit sehr vielen Daten dran arbeiten müssen. Und ich glaube, wir müssen noch besser verstehen können, was da stattfindet. Das scheint mir fast jetzt wichtiger, als das Gesetz zu schärfen.
Also doch noch ein paar Informatiker.
Also ja, ich glaube, an Informatikern kommen wir nicht vorbei.
Sagen Sie, Herr Fuchs, nutzen Sie selber eigentlich noch Intermediäre, oder hat die intensive Beschäftigung mit dem Thema dazu geführt, dass Sie sich andere Wege erschlossen haben, um durchs Netz zu navigieren?
Na, ich würde es genau im Gegenteil sehen. Also wir nutzen alle Intermediäre, und das werden wir auch weiter tun. Und es ist, glaube ich, unsinnig zu glauben, dass man das durch Vermeidung der Nutzung irgendwas erreichen kann. Und gerade weil wir alle Intermediäre nutzen und weil die auch wichtig sind, auch für die Inhalteanbieter wichtig sind, um ihre Inhalte zu uns zu bringen, gerade deswegen ist Regulierung so wichtig, damit die Intermediäre, die wir alle nutzen, auch ordentlich und transparent und vielfältig arbeiten.
Also ein Appell für den vernünftigen Umgang mit dem, was uns so entgegenkommt. Mit diesem Statement, vielen Dank, lieber Herr Fuchs, darf ich mich herzlich bedanken. Wir sind schon am Ende unserer Zeit, unserer 20 Minuten angelangt. Wir könnten, glaube ich, noch lange darüber reden, was so zu tun wäre und was für Phänomene in diesem Bereich auftauchen, aber das machen wir ein andermal. Dies war die Folge 6 unseres Podcasts Medienvielfalt Thüringen. Ich sage danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge, in der ich mit Annette Kümmel, der Vorsitzenden des VNet, des Verbandes der privaten Medien, über Nachhaltigkeit reden möchte. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und auf unserer Homepage unter www.tlm.de. Mein Name ist Kirsten Kramer, ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Bitteschön.